Vatertag. Man meinte, analog zu dem, dass es einen Muttertag gibt, muss es auch einen Vatertag geben. Gleichberechtigung ist ja wichtig. Aber eigentlich hat man so den ursprünglichen Gedanken dieses Feiertags dadurch komplett auf die Seite geschoben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also auch mir geht es teilweise so, dass ich da jetzt nicht irgendwie in besonderer Weise an das ursprüngliche Ereignis, warum dieser Feiertag mal eingerichtet wurde, dran denke. Das ist für mich einfach so eine Selbstverständlichkeit. Der Jesus ist wieder aufgefahren zum Himmel. Interessanterweise, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt oder nachschaut, ist dieser besondere Gedenktag, und Gedenktage sind ja etwas, was Gott seinem Volk im Alten Testament gegeben hat. Da gab es eine ganze Reihe Gedenktage oder Feiertage, die wichtig waren für das Volk. Gott hat sie ihnen gegeben zu immer wieder ein bestimmtes Ereignis oder eine bestimmte Situation. Im Neuen Testament haben wir das nicht mehr als neutestamentliche Gemeinde. Aber auf der anderen Seite gibt uns das auch gewisse Freiheiten, solche Feiertage vielleicht doch einzurichten, weil sie sinnvoll sind. Und in der Kirchengeschichte ist dieser Himmelfahrtstag erst im 4. Jahrhundert eingerichtet worden. Vorher hat man so der Himmelfahrt des Herrn Jesus entweder an Ostern oder an Pfingsten mitgedacht, aber die Himmelfahrt war so ein beiläufiges Ereignis. Eigentlich, werden wir gleich feststellen, ganz biblisch. Das war nichts Besonderes in dem Sinne. Schauen wir einfach mal rein, was Himmelfahrt doch biblisch betrachtet bedeutet. Der Gedanke kam mir, weil in den sozialen Medien wurde von einigen gläubigen Christen ganz bewusst darauf hingewiesen, dass das nicht nur unbedingt ein Vatertag ist, sondern dass es um Christi Himmelfahrt geht an diesem Feiertag, warum wir arbeitsfrei haben. Und viele dieser Beiträge haben dann einfach diese Bibelstellen zitiert. Und ich finde das sehr großartig, weil Gottes Wort spricht eigentlich für sich. Da muss man nicht noch viele Worte immer wieder hinzufinden. Und so stand dort oft dieser Text aus der Apostelgeschichte Kapitel 1. Und den schlagen wir jetzt zunächst mal auf. Wir werden nachher noch etliche andere Bibelstellen aufschlagen. Also heute müsst ihr ein bisschen mitblättern. Ich habe es mir einfach gemacht. Ich habe mir die Stellen immer ausgedruckt. Ist auf meinem Zettel hier stehen. Aber ihr müsst blättern. Also Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir erstmal und die folgenden. Da wird berichtet von dem Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, eine Aussage zunächst des Herrn Jesus. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Soweit zunächst dieser biblische Bericht über das Ereignis, wessen wir dann an diesem Feiertag besonders gedenken wollen oder sollten. Was genau berichtet uns Lukas hier über die Himmelfahrt? Nun, Lukas, heute würde man sagen Akademiker, ein Arzt, war es gewohnt, gut zu denken, gut zu recherchieren und Situationen genau zu betrachten. Und er gab sich nicht mit zufrieden, mit der so drei Sätze gehört hat, sondern er hat weitergeforscht. Und er berichtet selbst, dass er gründlich alle Informationen, die er nur bekommen konnte, geprüft hat. Also, auf ihre Wahrheit hin hat er sie geprüft. Dann schreibt er das auf. Jesus verlässt mit seinen Jüngern hier Jerusalem und stieg auf den Ölberg. Wir haben ja letzten Samstag in dem Lichtbildvortrag von Ralf und Esther gesehen, Jerusalem und der Ölberg liegen quasi gegenüber, getrennt durch das Kidrontal. Und es war eine, übliche Wegstrecke, die man offensichtlich damals mehrfach oder oftmals ging. Und ich weiß noch, wie wir in Israel waren. Wir sind mit dem Bus oben auf den Ölberg gefahren, haben dann von da aus den wunderbaren Blick auf diese Stadt Jerusalem gehabt und sind anschließend auch zu Fuß den Ölberg runtergegangen Dann kommt man unten am Tal an dem voraussichtlich oder wahrscheinlichen damaligen Garten Gethsemane vorbei, geht ein Stück durch das Tal und auf der anderen Seite geht man wieder berghoch. Weiß gar nicht mehr, wie lange wir da gebraucht haben. Stunde, anderthalb Stunde oder was, so ungefähr. Haben zwischendurch ja noch diese Gedenkstätte Gethsemane da betrachtet oder besucht. Also keine Riesenwanderung oder sonst irgendetwas. Es war eine relativ übersichtliche Strecke. Der Jesus geht mit seinen Jüngern von Jerusalem aus durch das Tal hinauf auf diesen Ölberg. Und als er dann auf dem Gipfel angekommen ist, da passiert's. Vers 9 haben wir gelesen. Da wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Ja, und dann geht's weiter. Die Jünger kehrten daraufhin ohne den Herrn Jesus zurück nach Jerusalem. Also den Weg retour und warteten dort auf das, was Jesus gesagt hatte. Heißt, wir lesen, dass sie sich dort versammelt haben, in diesem Obersaal, der ja in dem Leben und in der Geschichte des Herrn Jesus auch eine besondere Rolle gespielt hat. Dort, wo er das letzte Passamahl gefeiert hat in diesem Saal, da versammeln sie sich wieder. Man kann annehmen, dass das ein Gebäude war, was der Mutter von dem Johannes Markus gehörte, also ein größeres Gebäude, weil wir lesen an anderer Stelle, dass bis zu 120 Leuten da zusammengekommen sind. In diesem Raum waren oder in diesem Gebäude versammelten sich die Jünger weiterhin. Nun, wenn wir den Text anschauen, sehen wir drei Beobachtungen. Zunächst sehen wir, dass die Himmelfahrt an sich etwas Unspektakuläres ist. Das ist also jetzt nicht irgendwie ein, ja, unüberbietbares Wunder, was dort geschieht. Aber es ist etwas, was sich in unseren Vorstellungen oder was sich in unseren Erfahrungswerten, so möchte ich es besser sagen, durchaus von menschlicher Seite aus Schwierigkeiten machen könnte. Aber wie gesagt, es ist kein Riesenwunder, was jetzt irgendwo in den Mittelpunkt gestellt wird. Das Ereignis wird hier ganz einfach und ganz nüchtern beschrieben. Eigentlich ein Satz, den Lukas hier darauf verwendet. Unmittelbar nach der Aufnahme in den Himmel geschieht ein weiteres Ereignis, was nicht so alltäglich ist. Zwei Männer mit weißen Kleidern stehen auf einmal bei den Jüngern. Vorher waren sie nicht da. Nun, wir wissen aus der Umschreibung, das müssen Engel gewesen sein. Zwei Engel. Und diese reden mit den Jüngern. Sie fordern die Jünger auf, nicht ständig nach oben zu schauen. Was steht hier in Vers 11? Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel? Ja, stattdessen sollten sich die Jünger der Erde zuwenden. Die beiden Engel versuchen ihnen eine neue Blickrichtung zu geben. Und sie sollen dabei die Aufgabe sehen, die sie bekommen haben. Diese Aufgabe hat der Jesus ihnen unmittelbar vor seiner Aufnahme in den Himmel aufgetragen. Vers 8, das war der erste Vers, den wir gelesen haben. Da redet der Jesus davon, ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Sozusagen eine Wiederholung des Missionsbefehls. Der Jesus richtet also mit diesen Worten, bevor das Ereignis losgeht, schon den Blick der Jünger auf das Morgen, auf den nächsten Tag. Das, was dann ihre Aufgabe sein wird, wenn er nicht mehr leibhaftig bei ihnen ist. Die Jünger sollten das irdische Wirken des Herrn Jesus also weiterführen. Und der Jesus hat gesagt, das schafft ihr nicht alleine, oder er hat es indirekt gesagt, sondern hat gesagt, ihr bekommt eine Kraft dazu. Ihr bekommt den Heiligen Geist dazu. Das in ganz kurzen Worten ist das Ereignis der Himmelfahrt. Jetzt könnte man die Bibel zuklappen und sagen, schön, dass es passiert ist, alles gut. Aber warum hat Lukas das berichtet? Warum hat er Jesus schon vorher, wir werden gleich einige Verse davon lesen, warum hat er Jesus schon vorher auf dieses Ereignis hingewiesen? Es hat offensichtlich eine wichtige Bedeutung. Ich habe in der Vorbereitung gestern Nachmittag war wohl mal eine Predigt oder was, oder einen Kommentar oder eine Auslegung von dem Theo Lehmann gelesen. Ein Pfarrer aus dem Osten, mit deutlich sächsischem Dialekt, wer ihn schon mal hat gehört, kann immer wieder nur schmunzeln. Er hat also eine ganz lebhafte Art auch zu predigen. Und er sagt da, oder schrieb da, komisch, die Leute, die zu Weihnachten scharenweise in die Kirche kommen, die meiden dieselbe an Himmelfahrt. Vielleicht wegen der naturwissenschaftlichen Bedenken. Aber wo liegt denn das Problem? Zu Weihnachten ist Jesus vom Himmel runtergekommen und zur Himmelfahrt geht's wieder rauf. Prima, der hat ganz pragmatisch das gesagt. Weihnachten feiern wir, dass Jesus kommt. Ja, er kam vom Himmel, geboren von einer Jungfrau, gezeugt durch den Heiligen Geist. Wahnsinnswunder. Können wir uns gar nicht vorstellen, was da genau passiert ist. Aber da bei der Himmelfahrt, okay, das schiebt man so weg, weil das kann ja von der Logik gar nicht sein. Das funktioniert doch gar nicht. Ja, das ist einfach schwierig zu definieren. Himmelfahrt, also er fuhr in den Himmel. Wo ist der Himmel? Der Himmel ist doch kein Ort, den wir definieren können, zumindest nicht geografisch. Ja. Und der Theo Lehmann schrieb dann weiter, dann singen wir auf der einen Seite, vom Himmel hoch, da komme ich her, aber andersrum, zum Himmel hoch, da gehe ich hin, haben unsere Schwierigkeiten mit. Ja, ja, das ist tatsächlich so. Und deshalb hat vielleicht auch genau dieses Ereignis oftmals so wenig Auswirkungen in unserem Leben, beziehungsweise so wenig Bestand in unserem Leben. Ja, tatsächlich, wo ist der Himmel? Nun, der Himmel ist nicht der Ort, wo die Wolken ziehen. Oder bei schönem Wetter, wo wir einen wunderbaren blauen Horizont sehen. Ja, der Himmel der Bibel ist kein Ort, sozusagen. Sondern das ist dort, wo Gott ist. Schwierig, so etwas zu umschreiben mit unserer menschlichen Sprache. Oder auch mit unserem menschlichen Verständnis. Aber es ist die Tatsache. Der Himmel ist da, wo Gott ist, wo die Dimension Gottes Realität ist. Und deshalb ist das eigentlich absoluter Quatsch, wenn sich Menschen darüber lustig machen, wenn ich da hochschaue, da sehe ich nichts, da ist kein Gott. Oder es war ja ein großes Ereignis, als dann die Raumfahrt damals begann und die Russen als erstes eine Rakete hochschossen mit jemandem drin, mit dem Juri Gagarin. Und als er zurückkam, sagt er, ich war da oben, ich habe alles gesehen. Ich habe die Erdkugel gesehen, ich habe den wunderbaren Globus dort gesehen. Ringsrum war alles schwarz und dann ein paar einzelne Punkte, die Sterne. Aber was ich nicht gesehen habe, da gibt's keinen Gott. Den habe ich nicht gesehen. Auch wenn dann einer gesagt, okay, du hast ja auch das Meer auf der Erde gesehen, aber hast du die Wale in dem Meer gesehen? Nee, also gibt's auch keine Wale. Also so logisch ist so ein Satz dann, ja. Also Blödsinn, ja. Auf der anderen Seite haben kurz danach offensichtlich, das habe ich auch gestern gelesen, einige im Ostblock versucht, mit ihre Computer anzuschmeißen und zu berechnen, wie lange Jesus gebraucht hätte, um den Himmel aufzufahren. Und der Computer hatte ausgerechnet, dass man 718.000 Jahre braucht, um zumindest das Andromeda-Nebel zu erreichen. Und der Himmel muss ja dahinter liegen, weil diesen Andromeda-Nebel kann man ja mit einem guten Fernrohr letztendlich sehen. Also muss länger die Reise gedauert haben als diese 718.000 Jahre. Der das geschrieben hatte, sagte dann, ja, natürlich hat der Computer recht, er hat richtig gerechnet, das ist absolut klar. Aber das Ergebnis ist trotzdem Blödsinn, weil man den Ort des Himmels nicht definieren kann. Geografisch, ja. Also das sind so menschliche Gedanken, die dann angestellt werden, wo man sagt, ey, Himmelfahrt, das ist etwas, was die Jünger sich so vorgestellt haben, was in ihren Gedanken vielleicht stattgefunden hat, aber in Realität ist es nicht. Ja. Aber das, was der Lukas uns hier schreibt, und wie gesagt, das war kein dummer Mensch, der Lukas, sondern als Arzt hatte er mit Sicherheit eine gute Bildung und auch ein gutes Denkvermögen gehabt, einen hohen Intellekt gehabt. Dieser Lukas schreibt auf, Jesus ist zum Himmel aufgefahren. Da kam eine Wolke, passiert ja öfters auf den hohen Bergen, dass die von Wolken umhüllt werden plötzlich, wenn die Wolken so durchziehen. Und die Jünger sahen ihn nicht mehr. Er war weg. Also kein Phänomen, was irgendwo sich in ihren Gedanken abgespielt hat, sondern Tatsache. Und Jesus ist somit unterwegs. Unterwegs zunächst zum Himmel. Himmelfahrt heißt nicht, dass der Jesus sich aber von uns Menschen entfernt hat. Das ist das Entscheidende. Sondern es ist etwas anderes hier passiert. Um nochmal auf den Gedanken der Geschichte zurückzugreifen mit dem Juri Gagarin oder auch mit diesem Menschen, der seinen Computer angeschmissen hat, die über Raumfahrt nachgedacht hatten. Raumfahrt ist immer ein Ortswechsel. Himmelfahrt ist aber sozusagen ein Szenewechsel. Man wechselt die Szene, in der sich etwas abspielt. Das ist wichtig zu unterscheiden. Es geht nicht darum, ob du dir das vorstellen kannst, also ob das Realität in unseren Gedanken wird und wir sagen können, ja, das ist möglich, dass das so, wie wir unsere Erfahrung haben, passieren kann. Sondern es ist wichtig, dass wir uns dieser neuen Situation stellen, dieser neuen Szene uns stellen. Und dass wir versuchen, das in unser Leben aufzunehmen, dass das in unserer Gegenwart einfach eine Rolle spielt. Deshalb ist so ein Feiertag, das war wahrscheinlich der ursprüngliche Gedanke auch der Kirchenväter, die den eingerichtet haben, deshalb ist so ein Feiertag durchaus etwas Sinnvolles. Dass man dann an dieses ursprüngliche Ereignis sich einfach mal zurückerinnert. Die Szene, wo der Sohn Gottes als Mensch auf dieser Erde lebte, war zu Ende und es tritt eine neue Szene ein, so wie beim Theaterstück auch letztendlich. Jetzt ist Jesus überall. Er lebt. Wahrer Gott und Mensch. Er ist jetzt im Himmel. Er ist jetzt nicht mehr in Jerusalem, wo er vorher war. Jetzt ist er überall. Und die Frage von Himmelfahrt ist sozusagen für dich und für mich, wie gehen wir mit dieser neuen Tatsache um, mit dieser neuen Szene um? Wie verfahren wir damit? Lassen wir das an uns ran? Lassen wir Jesus ganz bewusst in unser Leben als Realität? Heute, morgen. Sprich, da, wo wir leben, in unserer Nachbarschaft, an unserer Arbeitsstelle, in der Schule, beim Studium, überall da, wo wir sind, ist Jesus da wirklich direkt an meiner Seite. Nicht sichtbar, aber real. Das ist das Entscheidende. Ich glaube, wenn wir mit den Jüngern damals auf diesem Ölberg gestanden hätten, wäre es uns nicht anders gegangen wie ihnen. Wir hätten auch gestanden, boah, was ist jetzt passiert? Mund offen vor Staunen. Das fasse ich nicht, was da gerade passiert. Das ist, sowas haben wir noch nicht erlebt. Weg ist er. Ja, wir wären sicherlich ähnlich wie die Jünger da gestanden. Und während die Jünger diese Wolke nachsehen, da greift Gott, ja, spontan in das Leben dieser Jünger ein und schickt diese zwei Engel, diese zwei Männer in weißen Gewändern. Diese Engel sind im Auftrag Gottes da. Habe ich persönlich auch noch nie erlebt, dass mir ein Engel so begegnet ist, aber für die Jünger war das damals auch etwas Neues, denke ich. Und sie realisieren das, was da passiert. Und diese Engel sind in diesem Moment unbedingt nötig. Denn sie haben eine wichtige Botschaft mitgebracht von Gott. Vers 11. Männer von Galiläa, was steht? Entscheidende. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel. Dieser Vers, finde ich, enthält eine ganze Menge, was für uns auch für heute ganz praktisch ist. Mit anderen Worten sagt nämlich der Engel hier oder die Engel hier, kümmert euch jetzt endlich um das, was der Jesus euch gesagt hat. Jesus hat ihnen einen Auftrag erteilt. Jesus hat ihnen ein Zeitfenster für diesen Auftrag erteilt. Denn der Jesus hat klar und deutlich vorher gesagt, dass er von dieser Erde weggeht, aber nicht für immer. Er wird wiederkommen. Und das Interessante ist, der Jesus hat sich schon im Alten Testament durch die Propheten festgelegt, wo er wiederkommen wird. Genau an diesem Ort, wo sie jetzt gerade diese Jünger standen, auf dem Ölberg, wird der Jesus sichtbar wieder auf diese Erde kommen. Zacharja 14, Vers 4, können wir das nachlesen? Da geht es um das große Gericht, um die Endzeit sozusagen nach den grausamen Tagen, die 7 Jahre letztendlich andauern werden, in dem sich der Zorn Gottes sozusagen auf dieser Erde mit ausbreiten darf. Und da heißt es in Zacharja 14, Vers 4, an jenem Tage wird er, also der Messias, auf dem Ölberg stehen, der östlich von Jerusalem liegt. Ich finde das immer wieder wahnsinnig, wie Gott sich manchmal in Definitionen genau festlegt, punktgenau. Aber das kann nur er, weil er einfach alles im Griff hat. Weil er wirklich der ist, der allmächtig ist. Egal, was aus der politischen Situation heute im Bereich Israel und Jerusalem und der Umgebung passiert, da kann los sein, was will. An diesem Tag, wo Jesus Christus sichtbar wieder auf diese Erde kommen wird, steht er auf dem Ölberg. Ob das ein Putin oder sonst wer dann regiert, wahrhaben möchte, ob das den Palästinensern gefällt oder nicht, spielt alles keine Rolle mehr. Jesus wird dastehen. Fantastisch. Und wenn Jesus dann kommen wird, dann wird er nämlich seine ganze Macht und seine ganze Herrlichkeit hier auf dieser Erde zeigen. Das, was wir jetzt durch den Heiligen Geist wahrnehmen dürfen an Macht und Herrlichkeit unseres Herrn, wird dann auch optisch sichtbar sein. Das heißt, wir können es dann mit unseren Augen oder auch mit unseren Augen sehen, mit unseren Ohren hören. Und der Jesus hat es selbst auch wiederholt und hat das darauf hingewiesen in Lukas 21, Vers 27. Auch am Ende der großen Drangsalzeit, das sichtbare Wiederkommen des Herrn Jesus, es wird ja das zweite Wiederkommen sein. Für uns Gläubigen kommt er ja vorher nur in den Wolken wieder, also nicht sichtbar auf dieser Erde. Und wird die Kinder Gottes, die dann leben, emporrücken zu sich in die Herrlichkeit und die im Glauben Verstorbenen werden auferstehen, werden mit dabei sein und wir werden das Hochzeitsmahl des Lammes dort feiern. Aber danach kommt Jesus sichtbar wieder auf diese Erde. Und davon spricht der Jesus in Lukas 21, Vers 27. Da heißt es, dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Auch das finde ich interessant. Der Engel oder die beiden Engel sagen, so wie ihr ihn habt weggehen sehen, so wird er wiederkommen. Den Ort hat er ist in Zacharia schon festgelegt, genau auf dem Ölberg. Und das Ereignis wird in gleicher Weise stattfinden. Vielleicht ist sogar die gleiche Wolke. Auf einmal steht der Jesus da, wenn die Wolke weggeht. Steht er als wiederkommender Herr, als mächtiger König dort auf diesem Ölberg. Wo ist Jesus jetzt? Auch darüber gibt uns die Bibel genaue Auskunft. Jesus ist jetzt erhöht. Jesus ist jetzt, ja, an dem Ort, der ihm sozusagen zusteht. Jesus wurde durch die Himmelfahrt erhöht. Und in Markus 16, Vers 19, also der Markus schreibt auch von diesem Ereignis mit etwas anderen Worten, aber in Markus 16, Vers 19 heißt es, der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen, und jetzt kommt die Position, wo er jetzt ist, und er setzte sich zur Rechten Gottes. Also der Jesus sitzt jetzt sozusagen, ja, im Himmel, zur Rechten Gottes des Vaters. In meinem räumlichen Vorstellungsvermögen finde ich das genial. Stell dir mal vor, der Jesus wäre auf dem Ölberg geblieben. Was hätte er denn gesehen? Diese goldene Kuppel von Jerusalem, die schöne Landschaft, oder ja, so schön ist die gar nicht, die ist sogar teilweise sehr karg ringsrum. Vielleicht nach Bethlehem, wenn er sich da umgedreht hätte, hätte er gesehen. Vielleicht hätte er gegen Norden auch ein bisschen noch was vom Jordan gesehen und so weiter. Aber mehr hätte er nicht gesehen. Ich sage, das ist vorsichtig gesagt mein räumliches Vorstellungsvermögen. Ja, so steht es auch nicht in der Bibel. Aber nur mal ganz praktisch. Was hätte Jesus gesehen? Ein Radius von, keine Ahnung, 20, 30, 40 Kilometer bei schönem Wetter vielleicht. Aus seiner Position jetzt, so wie ich mir das räumlich vorstelle, weit oben über uns, blickt er über die ganze Erde und sieht einfach alles. Das ist, mag ein bisschen kindlich sein, dieses Vorstellungsvermögen, aber ich denke, das ist ganz praktisch, um den Anschauungsbeispiel hier zu sehen. Er ist erhöht und er thront jetzt zur Rechten Gottes. Und der Petrus schreibt das in seinem Brief auch sehr deutlich an die Gemeinden damals, in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 22. Jesus Christus, der jetzt einen Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt, oder auf diesem Ehrenplatz sitzt, und dem nach seinem Weggang in den Himmel die Engel, Gewalten und Mächte unterworfen sind. Hier wird also nicht nur der Ort umschrieben, wo der Jesus sich jetzt aufhält, sondern auch sozusagen seine Funktion. Er präsentiert seine Allmacht, und zwar über alles, was wir uns vorstellen können. Über die Engel, über die Gewalten und alle Mächte, denn alles ist ihm unterworfen. Und wenn diese auch unsichtbaren Mächte, für uns unsichtbaren Mächte, durchaus unser Leben oder versuchen, auf unser Leben Einfluss zu nehmen, geschieht nichts, was nicht der Herr Jesus zulassen würde. Auch das ist, denke ich, eine tröstliche Geschichte oder eine tröstliche Aussage, die wir in der Bibel finden, was in dieser Zwischenzeit zwischen Himmelfahrt und seinem Wiederkommen alles passieren wird. Selbst die Drangsalzeit, auch da wird es Kinder Gottes geben, die darin leben müssen, weil sie sich erst sehr spät bekehrt haben. Selbst diese Zeit wird Gott sie bewahren sozusagen oder durch diese Zeit führen. Aber auch jetzt merken wir das ja schon, wenn wir, sagen wir mal, in Kriegssituationen leben müssten. Auch keine einfache Situation, wo man ja auch als Christ große Schwierigkeiten haben kann, große Nöte haben kann, große Sorgen haben kann. Oder wenn man in einer Region lebt, wo der Islam sehr stark ausgebreitet ist. Nichts passiert, was nicht Jesus Christus zulassen würde und wo er uns hindurchtragen würde. Und ein gutes Beispiel finden wir zum Beispiel bei dem Stephanus, das ist schon in der Apostelgeschichte geschildert wird, in Apostelgeschichte 7. Dieser Stephanus wurde ein Märtyrer, der für seinen Glauben sterben musste. der gesteinigt wurde. Und in Apostelgeschichte 7, Vers 55 und 56 lesen wir davon. Da heißt es, er, also Stephanus, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus an Gottes rechter Seite stehen. Und er sagte, ich sehe den Himmel offen und der Menschensohn steht an der rechten Seite Gottes. Ich glaube, das ist der größte Trost, der einem passieren kann, wenn man in so einer lebensbedrohlichen Situation durch Gottes Gnade diesen Blick geschenkt bekommt auf seinen Herrn. Jesus lebt. Er ist zur Rechten Gottes. Und Paulus musste auch diese Erfahrung machen. Er spricht zwar nicht davon, diesem Ort, wo Jesus spricht, sondern wo Jesus jetzt sitzt, sondern bei seiner Bekehrungsgeschichte in Apostelgeschichte 9, Vers 5 lesen wir, dass der Paulus die Frage, oder damals Saulus, die Frage stellt, wer bist du, Herr? Und er bekommt die Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst. Besser geht's nicht. So hat sich Jesus dem Paulus oder damals noch Saulus offenbart. Jesus lebt. Er ist zum Himmel aufgefahren. Er ist nicht tot. Er ist nicht im Grab geblieben. Er ist lebendig. Und er ist jetzt an der rechten Seite Gottes des Vaters. Das heißt für uns ganz praktisch in der Anwendung. Morgen früh oder auch heute. Jesus ist nicht weit weg. Das ist das Gute. Wenn wir von dieser Himmelfahrt lesen, und ich habe es vorhin gesagt, der Himmel ist kein geografischer Ort, dann ist Jesus nicht tausende von Kilometern mit einer Rakete gegen den Himmel gefahren oder sonst irgendetwas. Nein, er hat quasi nur die Position verändert. Er ist in einer neuen Szene jetzt unterwegs, an meiner Seite. Jesus kümmert sich um meine Belange. Jesus, ja, tritt für mich ein. Und das ist doch eine große Ermutigung. Der Jesus ist nicht so weit weg, sondern er ist ganz, ganz nah bei mir. Und im Hebräerbrief können wir das nachlesen, was die Funktion des Herrn Jesus jetzt dort ist. Da heißt es in Hebräer 8, Vers 1, wir haben diesen hohen Priester, der sich auf den höchsten Ehrenplatz an der rechten Seite der göttlichen Majestät im Himmel gesetzt hat. Ich finde diese Aussage so gewaltig. Jesus Christus ist auf diesem Ehrenplatz, so übersetzt es Karl-Heinz von Heiden in der NÜ, an der rechten Seite der göttlichen Majestät im Himmel. Und die Funktion von ihm ist dort ein hoher priesterlicher Dienst. Der hohe Priester war dazu da, den Menschen Gottes Wirklichkeit zu erklären, Gottes Reden nahezubringen. Und er hatte die Funktion, stellvertretend für dieses Volk vor Gott, dem Vater, einzutreten. Und dann auch im Falle der Sünde um Vergebung zu bitten. Durch ein Opfer, sozusagen, das er bringen musste. Diese Funktion hat Jesus jetzt für uns. Er vertritt uns in allen Lagen. Wenn der Teufel kommt und uns verklagen möchte, vor Gott, dem Vater, dann sagt Jesus, stopp, der gehört zu mir. Wenn der einen Fehler macht, dafür habe ich auf Golgatha gelitten. Und der Herr Jesus hilft uns auch jeden Tag aufs Neue. Er ist an der Seite des Vaters und er vertritt uns dort. Und deshalb kommt Paulus auch zu dieser gewaltigen Aussage, die wir im Römerbrief in Kapitel 8 lesen. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi oder von der Liebe Gottes? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es für der Verdammer? Und dann heißt es dort, Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt worden ist, der auch zur Rechten Gottes ist und der sich auch für uns verwendet. Fantastisch. Das ist die Situation seit Himmelfahrt für dich und mich. Aber was machen wir damit ganz praktisch? Wir können an dem Punkt stehen bleiben und können sagen, ich freue mich so, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich erlöst bin. Und dann einfach in den Tag reinleben. Aber ist das zur Ehre unseres Herrn? Wenn wir genau lesen, was der Jesus ihnen gesagt hat, dann hat er ihnen einen Auftrag mitgegeben, den Jüngern damals. Leben bis zur Wiederkunft, könnte man das formulieren. Führt euer Leben, indem ihr den Auftrag, den ich euch gebe, so lange aus, bis ich wiederkomme. Somit stellt sich die Frage, was ist die Hauptaufgabe dann in meinem Leben jetzt? Andersherum, die beiden Engel mussten den Jüngern, die dort standen und wie gesagt mit offenem Mund staunen und gespannt zum Himmel schauten, wie es hier heißt, musste ihnen sagen, was steht ihr da rum? Und ich glaube, somit müsste Gott uns heute manchmal auch sagen, hey, was machst du dir faulen Tag heute? Ja? Oder was lebst du so uninspiriert, so ungeplant in die Zeit hinein? Das gehört nicht zum Leben eines Christen offensichtlich dazu, sondern Gott hat einen Plan uns vorgegeben für unser Leben. Also gilt uns die Aussage auch, steht nicht so untätig rum und schaut einfach in den Himmel. Und die Hauptaufgabe für uns als Christen ist, ein Leben zu führen, das Gott die Ehre gibt. Und da geht es um ganz einfache, elementare Dinge, die vielleicht heute nicht so gesellschaftskonform sind. Aber Gott möchte von uns, dass wir ein moralisch einwandfreies Leben führen. Nicht, dass wir die Moral in die Richtung biegen, die unseren Neigungen entspricht, sondern dass wir die Maßstäbe, die Gott uns in seinem Wort schenkt, auch versuchen auszuleben. Ganz klar, ich soll nicht lügen. Oder auch ganz klar steht, dass ich nicht stehlen soll. Sehr interessant, wenn wir jetzt die Sprüche betrachten, wie oft das da permanent wiederholt wird. Ja? Und auch eine Erklärung oftmals dazu gegeben wird, warum das sinnvoll ist, so zu leben. Da geht es aber auch darum, dass wir keine Unzucht treiben oder in Unzucht leben. Also, dass wir auch unsere sexuellen Bedürfnisse und so weiter nach den Maßstäben Gottes ausrichten. Und viele, viele andere Dinge. Aber das ist jetzt nicht so ein Muss-Katalog. Du musst und darfst das nicht, sondern Gott schenkt uns eine sinnvolle Erklärung, warum es gut ist, wenn wir nach seinen Plänen und Vorstellungen unser Leben ausführen und leben. Und das ist dann ein wohlgefälliges Leben vor Gott. Und zusammenfassend könnte man auch sagen, es geht darum, dass wir leben so, dass die Liebe, die Gott uns geschenkt hat, wir versuchen zu reflektieren, wiederzugeben. Gelebte Liebe Gottes, das sollte unser Leben auszeichnen. Paulus fasst das mal im 1. Thessalonicher Brief so schön zusammen. Wir lesen da 1. Thessalonicher Kapitel 3. Verse 12 und 13, da heißt es, euch aber machte der Herr völlig und überströmend in der Liebe, oder mache euch völlig und überströmend in der Liebe zueinander und zu allen, um eure Herzen zu befestigen, damit ihr untadelig seid, in der Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit all seinen Heiligen. Also Paulus betet hier für die Christen in Thessalonich und sagt, ich bete für euch, dass es euch gelingt, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Weil, stellt euch vor, der Jesus kommt wieder und ihr seid vollkommen daneben und interessiert euch eigentlich gar nicht für Gottes Plan für euer Leben, sondern ihr lebt in Sünde. Und wie das aussehen soll, dass wir nicht in Sünde leben, sondern Gott wohlgefällig, sagt er, dass ihr überströmend seid in der Liebe zueinander und zu allen anderen Menschen. Das ist der Auftrag, den Gott uns schenkt oder uns gegeben hat. Das ist der Auftrag, den wir ausführen sollen. Und die zweite Hauptaufgabe besteht dann darin, dass wir den Auftrag, den der Jesus wörtlich seinen Jüngern noch mitgegeben hat, auch hier nochmal vor der Himmelfahrt, dass wir diesen Auftrag ausführen. Das ist exakt der Auftrag, den der Jesus seinen Jüngern schon vorher gegeben hat, während er noch auf der Erde war. Zeuge zu sein, also jemand zu sein, der davon berichtet, was Jesus getan hat, als er hier auf dieser Erde war, warum er auf diese Erde gekommen ist und warum er auch wieder zum Himmel aufgefahren ist. Das ist der Auftrag, den der Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Auftrag gleich Mission gleich Evangelisation. Und er bezieht sich nicht nur auf ganz weite, ferne Länder, sondern einfach in der Gegend, wo wir leben. Nochmals, das sind unsere Freunde, das sind unsere Nachbarn, das sind unsere Arbeitskollegen, unsere Schulkollegen, an denen wir diesen Auftrag praktizieren dürfen. Und der Jesus sagt noch nicht, Mensch, seid froh, dass ihr erlöst seid und dass ihr euch als Gemeinde so schön versammeln könnt. Und es ist so kuschelig und gemütlich, wenn ihr da zusammen seid. Genießt diese Liebe untereinander und freut euch daran, dass es so ist. Sondern Jesus sagt, nein, geht raus. Er fordert auf, dass wir das Evangelium den Menschen verkündigen und ihnen die Liebe Gottes bekannt machen. Paulus sagt ja, überströmend in der Liebe zueinander, das betrifft uns als Gemeinde, untereinander in Liebe Gottes zu leben, aber überströmend in der Liebe zu allen. Also auch zu den Menschen, die bis jetzt Jesus Christus nicht kennen oder nicht mit ihm leben. Das ist unser Auftrag. Und wenn der Jesus wiederkommt, dann möchte er uns genau an dieser Aufgabe, an dem Erfüllen dieses Auftrages noch sehen und sich daran freuen und sagen, boah, guck mal, der hat wirklich bis zur letzten Minute gearbeitet. Für mich. Weil er mir die Ehre geben möchte. Das ist das, was Himmelfahrt ausmacht. Also wie gesagt, es wird uns hier in quasi zwei Versen in der Apostelgeschichte das beschrieben, was da passiert ist. Aber in den vier Versen, die da zusammenhängen sind, von 8 bis 12, gibt der Jesus den Auftrag, gibt uns die Unterstützung mit für diesen Auftrag durch den Heiligen Geist. Und letztendlich, als es dann passiert ist, diese Himmelfahrt, kriegen die Jünger sozusagen den Tritt in den Hintern und sagt, steht da nicht rum, sondern macht euch an die Arbeit. Das ist das, was Himmelfahrt ausmacht. Und das, was wir uns, ja, hinter die Ohren schreiben müssen, sollten. Damit wir zur Ehre unseres Gottes und Vaters und zur Ehre unseres Herrn Jesus, der so viel an uns für uns getan hat. Wir haben es gerade im ersten Teil auch deutlichst gesehen, denke ich. Ja, dass er sich darüber freuen darf. Jetzt im Himmel, wo er zu Rechten Gottes ist und wo er sich für uns einsetzt.